Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder über rdl.de. Vom 22. Dezember bis zum 2. Januar senden wir zwischen 18 und 19 Uhr Literadio. Gespräche aus dem Herbst 2025 über literarische Neuerscheinungen. Ausnahme: am 31. Dezember übertragen wir von 18 bis 20 Uhr live die diesjährige Anti-Knast-Demo.
Willkommen bei Literadio, bei der Buchmesse in Frankfurt 2025 am Stand der IG Autorinnen Autoren. Ich begrüße nun Nina Frey und Cornelius Reiber. Die beiden haben ein Sachbuch, ein eher ungewöhnliches Sachbuch, übersetzt von Rachel Cockerell mit dem Titel Melting Point. Erschienen ist es bei Die andere Bibliothek im Aufbau Verlag. Nina Frey und Cornelius Reiber, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Suche nach dem gelobten Land, eine Familiengeschichte, das sind die Untertitel, und dabei begibt sich die Autorin und Historikerin zurück in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, und dabei deckt sie ein Kapitel in der Geschichtsschreibung auf, das bislang eher weniger beleuchtet war. Das fand bereits mit der Originalausgabe auf Englisch 2024 sehr großen Widerhall, vor allem durch die besondere Art der Vermittlung, die sie da angewendet hat. Wollen Sie vielleicht einmal ganz am Beginn Rachel Cockerell vorstellen und vor allem auch ihre Herangehensweise an Melting Point?
Gerne, ich würde mal anfangen. Rachel Cockerell hat vor wenigen Jahren ihr Studium, ein Journalismusstudium, abgeschlossen, hat noch keine weiteren Publikationen und wollte eigentlich eine Familiengeschichte schreiben, die in London eigentlich spielt. Rachel Cockerell ist Britin und wollte eigentlich eher pro forma dann einen Urgroßvater googeln letztlich, um nur sicherzustellen, dass es den auch gab oder wer der war. Und irgendwie hatte man in der Familie nur so ein bisschen, irgendwie aber Auswanderer aus Kiew und hatte mit Aktien zu tun. Aber dann war das ganze Internet in Flammen, als sie den Namen eingab, in einem völlig anderen Kontext, nämlich des Zionismus, des frühen Zionismus. Und dann fing sie an, sich da einzuarbeiten und sah, dass der ganz eng verbunden war mit dieser Gründungsphase der zionistischen Bewegung, also auch den Kongressen in Basel und Theodor Herzl. Und dass das sozusagen wie ein Vorleben war, was in ihrer Familie stattgefunden hat, dass das damit verbunden war. Und da suchte sie immer weitere Quellen raus. Und dann sah sie zunächst mal nach den Tagebüchern von Weggefährten, nachdem sie eben die Zeitungen durch hatte, dann Memoiren. Und so kam sie immer weiter in ein Archivmaterial rein, was immer weiter wuchs. Und sie wusste nicht ganz genau, wie sie das verbinden soll, und hatte erst noch so ganz eigene Stimmpassagen, also dass sie selber darüber schrieb dann, was dort stattfand, und merkte, dass ihr das irgendwie nicht behagt, ihre Kommentare über das Innenleben der Figuren, und merkte, naja, das Innenleben erzählen die ja auch selber, das kann man zeigen, was die gemacht haben, und die Paraphrasen von irgendwelchen Ereignissen muss man nicht machen, die stehen auch in den Zeitungen. Und so hat sie das immer weiter eingeschmolzen und eingedampft, bis sie auf einmal verstand, dass das die beste Form für dieses Buch wäre, gar keine eigene Stimme mehr zu haben, sondern nur als eine gesamte Collage das Buch zu bauen, sodass es jetzt aus ganz vielen kleinen Abschnitten besteht, die sich aneinander fügen, und rechts am Rand des Buches sieht man dann immer die Quelle. Und das ist aber ein ganz, und das wird ja auch viel bemerkt, so vom Publikum und den Rezensionen, das ist ein sehr spannendes Buch, weil es sich zu einer Erzählung fügt. Also hat man nicht jetzt so wie einen Archivhaufen, durch den man sich wühlt, sondern man wird wirklich an einer Erzählung entlang mitgenommen in diese Zeit und geführt.
Sie hat sich schlussendlich dann eigentlich ausschließlich auf Primärquellen konzentriert oder die herangezogen. Und was ich hier auch sehr beeindruckend finde, dass es ja ausschließlich die Worte sind von Menschen, die das erlebt haben, die dabei waren oder die das kommentiert haben. Was ich auch ganz interessant finde, den Gedanken, dass die damals ja auch nicht wussten, was noch kommen wird. Also das war dann schon auch sehr interessant, noch das aus dieser Perspektive zu betrachten. Was dann auch die Schlüssigkeit ausmacht, ist die Auswahl der Texte. Wie würden Sie denn die beschreiben oder beurteilen, wie ihr das gelungen ist? Welche Personen oder welche Auszüge sie da herangezogen hat?
Ich würde sagen, sie hat sehr geschickt es so ausgewählt, dass es tatsächlich eine Handlung vorantreibt. Also es wird nichts wiederholt, sondern es geht immer voran. Es ist nichts doppelt oder langweilig an diesem Buch, sondern es findet ein ständiges Vorwärtsmoment statt. Das ist wirklich unglaublich geschickt gemacht.
Sie hat halt bei diesen Recherchen jetzt auch für die Frühzeit, wo sie sich jetzt gar nicht auskannte, zunächst mal in der Familiengeschichte, die dann in dem zweiten Teil auch auf mündliche Quellen stark zurückgreift, hat sie natürlich ein stärkeres Gefühl dafür gehabt, welche Figuren da wichtig sind. Oder hat es schneller rausbekommen. Und bei der Anfangszeit gibt es sowas auch wie heimliche Stars des Buchs, die sie erst kennenlernt während der Recherche und dann zu eigentlich, wie sie das auch selber hervorhebt, zu so wie sich auch ein bisschen verliebt in eine Figur, der also die sozusagen so einen interessanten Lebensweg hat und der mit eben auch eben diesem Urgroßvater verbunden ist, dass sie dem ganz viel Aufmerksamkeit widmet. Und daraus ergibt sich dann wieder die Frage, welche Quellen diese Figur stützen. Also welche Arten von Produktion er selber hatte, welche Bücher er geschrieben hat und die Beschreibungen von anderen dieser Figuren. Und so geht das dann schneeballartig in diese paar Figuren, die sie als Leitfiguren sich nimmt.
Sie hat selbst nicht damit gerechnet, dass das so umfangreich werden wird. 5 Jahre hat sie gebraucht für die Recherchen, hat da in Archiven nachgesucht, Dokumente, tausende Seiten gelesen und auch Interviews geführt und Reisen unternommen nach Texas, Israel. Es hat sich dann, nachdem sie das ganze Material besammelt hat und auch im Kopf hatte, was sie da in dem Buch zusammenführen möchte, für sie von selbst ergeben, welche 3 Teile das sein werden. Mhm. Kann man die kurz umreißen?
Wir können das auch so machen. Mhm. Wir haben das Buch zusammen übersetzt, aber jeder hat Teile übernommen. Mhm. Deshalb kann man jetzt wir haben uns die auch aufgeteilt. Der erste ist ein ganz stark historischer Teil dieser Anfangsbewegung des Zionismus mit einer ganz eigentümlichen Geschichte, wie ein Projekt in der Ansiedlung von Juden in Texas dort sozusagen dann zu einem vorläufigen Abschluss kommt. Und dann kommen 2 weitere Teile.
Ja, wobei da spielt der eine in New York, so ein bisschen in der Underground-Theaterszene der 20er Jahre mit vielen illustren Gestalten, die auch am Rande immer vorkommen, wie John Dos Passos oder auch sogar Hemingway. Und dann geht es weiter nach London in das eigentliche Familienhaus, das sie eben auch kennt. Und mit den jeweiligen Bewohnern und dann mit einem Teil der Familie, das teilt sich dann auf, auch nach Jerusalem.
Gleich am Beginn im Buch ist auch ein Stammbaum aufgezeichnet. Da habe ich auch immer wieder ganz gerne einmal dann wieder nachgeschaut. Das ist ganz fein zur Orientierung. Und ganz hinten, die letzten 50 Seiten, sind dann die genauen Quellenangaben. Also es ist sehr gut übersichtlich gestaltet, das Ganze. Wir haben jetzt schon gehört, wir werden jetzt einmal mit der ersten Etappe beginnen. Das war eben das Aufkommen des Zionismus und dann in weiterer Folge dann auch mit der kaum bekannten Gelbwestenbewegung. Aber vielleicht bevor wir uns das jetzt näher ansehen, wie war denn zu der Zeit, das war so Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert, die Situation für Juden? Wenn man das ganz kurz beschreiben kann, in Europa, in Russland, in Amerika.
Also was man, glaube ich, grundsätzlich erstmal sagen kann, ist, dass das natürlich keine sehr einheitliche, nicht als einheitliche Volksgruppe zu beschreiben ist, sondern dass die sich auch ganz, teilweise ganz argwöhnisch angeguckt haben. Also gerade ein liberales Judentum der Großstädte in Mitteleuropa guckte auch mit großen Befremden in die osteuropäischen Städte Und das, was da sozusagen an Verfolgung war, das war in völlig unterschiedlichem Maße. Also Antisemitismus hatte viele Formen, die dann eben auch Anfang des 20. Jahrhunderts zu schweren Pogromen führten in Westrussland. Und in dieser Situation, Ende des 19. Jahrhunderts, trat eben Theodor Herzl, der selber auch überlegte, zum Christentum überzutreten. Also es ist eine ganz dynamische Situation, was er sich darunter vorstellte, was es heißt, Jude zu sein. Und er begründete mit einem Buch, der Judenstaat, diese Idee, dass dieses Volk ein Land bräuchte. Und das ist erstmal überhaupt nicht ausformuliert, welche Art von Staat das wäre, oder das ist dort ausformuliert, aber verändert sich dramatisch innerhalb von wenigen Jahren im eigenen Blick darauf. Und das ist aber zunächst mal die Idee, die Juden sind überall verstreut, überall erleben sie Antisemitismus, sie bräuchten einen Nationalstaat, so wie das ganze 19. Jahrhundert in Europa in Nationalstaaten sich formte.
Das war die große Vision. Ganz am Beginn wird allerdings Theodor Herzl als Person beschrieben. Also da hat die Autorin einfach, wie er betrachtet wurde, wie er aufgetreten ist, zusammengesammelt. Ich glaube, es wäre ganz fein, wenn wir da mal ein bisschen hineinhören könnten in den Text.
Genau, das vermittelt so ein bisschen den Eindruck, was ich meinte mit diesem, dass es eigentlich auch fast einen romanhaften Charakter hat. Wenn man jetzt diesen Einstieg hört, der aus dem London Star, also einer Zeitung, stammt, kriegt man vielleicht so eine Idee davon, dass das auch ein Roman sein könnte. Ich fange mal an, Kapitel 1. Als ich vor einem Jahr in einem Londoner Salon meinen Nachmittagstee trank, trat ein großer, schlanker Mann ein mit kohlschwarzem Haar und Bart, unruhigem, durchdringendem Blick und einem nervösen Mund, dessen Winkel traurig verschmitzt zuckten. Ich kannte ihn nicht, war aber sofort in seinen Bann gezogen. Herzl sprach damals noch kein Wort Englisch. Nach ein paar Gemeinplätzen entfernte er sich wieder und ich blieb zutiefst fasziniert von seinem romantischen Genie zurück. Er hatte nichts Besonderes getan oder gesagt, war aber ganz er selbst. Ein Mensch, der fähig ist, in einem Salon ganz er selbst zu sein, ist etwas ausgesprochen Seltenes. Nur war das Selbst dieses Mannes so eigentümlich, so verstörend, so seltsam, dass es mir nicht aus dem Kopf wollte. Warum, fragte ich mich, hatte ich so beharrlich und klar das Bild Herzls vor Augen, wenn die Erinnerungen an andere Männer und Frauen wie Schatten von Schatten verblassen?
Es hat auch, ich habe mir nur von Stefan Zweig, den Schriftsteller, die Beschreibungen für Theodor Herzl dann zusammengesammelt. Er ist makellos schön, kristallklug, majestätisch.
Schön bebartet.
Unwiderstehlich, geistig glitzernd. Also er hatte schon, wir würden heute wahrscheinlich Charisma sagen, und das ist auch sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Sein Traktat, der Judenstaat, hat dann eben große Begeisterung ausgelöst und damit eben auch den politischen Zionismus. Was war denn da die Vision von Herzl?
Also die Vision veränderte sich, aber das Erste, was tatsächlich dann sehr folgenreich zunächst mal war, war, dass er sehr, also wirklich in Eigenarbeit, diesen Basler Kongress organisiert hat. Und das ist hier wirklich in einer Farbenfülle beschrieben, wie Juden von überall, aus der ganzen, also primär aus Europa, aber aus der ganzen Welt, sich in Basel versammeln und wirklich in einem regelrechten Enthusiasmus, also auch man sieht die an den Ecken stehen und wild diskutieren und schreien und die ganze Nacht sind alle auf und gehen runter ans Wasser und können gar nicht nach Hause fahren am Ende des Kongresses, sondern sitzen noch am Rhein. Und das ist eine sehr deutliche Beschreibung von einem Aufbruchsgeist, der zunächst mal hieß, wie diskutieren wir das, was wären unsere Ziele und wo könnte zum Beispiel ein solcher Staat sein, was wäre die Verfassung eines solchen Staates und welche Anliegen verbinden uns als Judenheit, sozusagen das weltweite Judentum, worin sind wir verbunden. Und davon gab es mehrere Kongresse, die dann jährlich einberufen wurden, bis auf einmal in London war das dann immer in Basel.
Es hat eben auch großen Enthusiasmus ausgelöst. Was ich auch noch ganz interessant gefunden habe, aus welchen unterschiedlichen, ich sage mal, gesellschaftlichen Schichten die Kongressteilnehmenden gekommen sind. Wollen Sie da das auch noch ein bisschen näher
das
erklären?
Das ist schon so quasi angedeutet mit dem, was ich vorhin meinte, dass es natürlich ein großstädtisches, hochgebildetes Judentum gibt in Mitteleuropa. Und dass es dann aber eben auch, also besonders aus Osteuropa, ganz verarmte Teilnehmer gab. Und dass die sich auch teilweise vollkommen fasziniert anschauten, was sie für Kleidung tragen. Also, dass die Unterschiede ganz enorm sind. Herzl legte darauf Wert, dass man Anzug trägt. Und das war was ganz Ungewöhnliches, aber das war seine Idee von... Wir sind nicht verlumpt, es ist nicht ein verarmtes, das Bild des verarmten Juden, das ist nicht wahr, wir haben diese Würde. Und die Leute kamen aber, beschrieben sich auch gegenseitig, die haben alle Pelzmützen auf, die anderen haben Locken, die anderen haben keine und sehen eigentlich aus wie westeuropäische Großstädter.
Es kommt dann... Bevor es zum ersten Weltkongress der Zionisten kommt, auch zu einem Zusammentreffen von Theodor Herzl mit Israel Zengwill in London. Und der ist eigentlich dann die zweite tragende Person im ersten Teil. Der ist auch berühmt und eigentlich in demselben Metier wie Herzl als Journalist, als Dramatiker. Sein Äußeres ist laut den Beschreibungen das glatte Gegenteil von Herzl, was aber seiner Wirkung keinen Abbruch getan hat. Aber wie würden Sie denn Israel Zengwill beschreiben? Was ist seine Motivation?
Also erstmal muss man sagen, das ist so für die Autorin die große Entdeckung gewesen, dass dieser Mann nicht einfach wichtig war, sondern tatsächlich berühmt. Dass das einer der berühmtesten Juden seiner Zeit weltweit war. Und es sind auch Beschreibungen darin, wenn er nach Amerika reist, mit welcher Empfang ihm dort bereitet wird. Und Zengwill wurde aufgesucht von Herzl, weil er auch tatsächlich als der Dickens des Ghettos beschrieben wurde. Also er hatte Children of the Ghetto, er hat über sozusagen die Juden in Ost-London geschrieben und eine Stimme dem verliehen und auch darin sozusagen Herzl angezogen. Und Herzl und Zengwill waren dann tatsächlich zunächst mal die eigentlich wie so eine Doppelspitze, also da gibt es auch noch Max Nordau, aber auf den Kongressen, aber wie eine Doppelspitze überlegten die beiden primär, welche Form von Vorschlägen sie auch diesen Kongressen unterbreiten können, wo ein solches Land zu suchen wäre oder wie man überhaupt da vorgehen würde.
Ein auslösendes Ereignis oder ein tiefer Einschnitt war dann auch das Pogrom in Chisinau 1903. Das wird äußerst grausam auch beschrieben, wieder mit Augenzeugen berichten. Es hat bei dem Kongress dann auch eine Veränderung ausgelöst.
Genau, der Kongress danach führte dann zur Spaltung des Basler Kongresses, weil der Handlungsbedarf so enorm beschrieben wurde von vielen als wirklich drängendes Problem, weil diese Pogrome waren insofern einschneidend, als dass die auf diese ganz alten Tropen, Kinder werden geschlachtet, zurückgriffen und es war klar, dass es dann gar keine Sicherheit gibt, wenn man einfach sonntags nach der Kirche die Dörfer loslegen und die Leute erschlagen. Und deshalb gab es zum einen ein Hauptstamm dieses Kongresses wollte Palästina als Land haben und dort Juden ansiedeln und versuchen, dort einen Staat zu bekommen. Und dort kam es dann zur Spaltung, weil Zengwill dann sagte, es besteht jetzt unmittelbarer Bedarf. Wir brauchen, und Herzl genauso, wir brauchen ein Land, egal wo.
Da gab es dann mehrere Versuche, Vorschläge. Es gab da mal dann den Uganda-Plan, womit eigentlich Kenia geplant war. Das beruhte auf ein Angebot von der britischen Regierung, dass sie sich da im Kolonialgebiet als Staat situieren können. Kyrenien, Mesopotamien,
Mexiko, Australien.
Also da gab es dann alle möglichen Versuche. Und da haben sie allerdings an Erfahrungen gesammelt, warum es nicht funktionieren kann. Sei es, dass es an den Einheimischen, die dort waren, gescheitert ist, dass die Lebensbedingungen nicht ausreichend waren. Aber am Ende dieser Odyssee durch alle Kontinente gab es dann noch einen Plan, der zum Teil dann auch umgesetzt wurde.
Genau, also da taten die sich, nachdem diese Suche überall scheiterte, lernten sie einen, also Sengwil, Theodor Herzl war dann gestorben, sehr jung, Anfang 40. Und Sengwil tat sich dann mit einem New Yorker, deutschen ausgewanderten Juden, Jakob Schiff, zusammen, der ein extremes Interesse hatte, dass die Einwanderer in Amerika aus New York, also die jüdischen Einwanderer aus New York ins Land verteilt werden, weil das völlig überbevölkert, Brooklyn überlaufen war und es nicht leicht war, weil sie beieinander blieben, weil sie jemanden kannten, weil sie Familie hatten oder so, dass die Leute sich alle in New York ansiedelten. Und da kam auf einmal, suchten die in Amerika rum und verfielen auf den Ort Galveston in Texas. Und es wurde tatsächlich, ist gelungen, einen ganz aufwendigen Plan, europäische Juden, also aus Westrussland primär, aber auch aus Europa sonst, über die Ostküste runterwärts dann nach Texas zu bringen und dort anzusiedeln. Und das sind, insgesamt waren das jetzt nicht wahnsinnig viele, aber doch 10.000 wurden über die von 1907 bis 1914 dann tatsächlich dort unter organisatorischem Höchstaufwand dort angesiedelt und auch wirklich hingebracht und mit den Einwanderungsbehörden koordiniert.
Mit dem Ende des Galveston-Projekts, mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, Sie haben dann auch bemerkt, dass der Anreiseweg viel zu beschwerlich ist, geht der erste Teil zu Ende. Im zweiten Teil, da ist jetzt ein Zeitsprung dazwischen. Er beginnt mit einer Theateraufführung in New York 1925 und zwar wird das Drama Adam Solitaire aufgeführt, das irgendwie Verwirrung, aber auch Begeisterung da hinterlassen hat. Verfasst wurde es von Emsho Basche und da kommen wir jetzt wieder zur Familie zurück. Auf den ist die Autorin aber auch erst im Rahmen der Recherchen gestoßen.
Genau, es gab eine Art mythische amerikanische Cousine namens Joe. Joe war aber, wie sich herausstellt, nur das Kürzel, das die Londoner Verwandten wählten, als sie einmal besuchte in der Nachkriegszeit. Joe ist eigentlich M. Joe die Zweite, M. Joe Junior, die Tochter von Emanuel Jochelmann, der aus der ersten Ehe von Großvater Jochelmann nach Amerika geschickt wurde und dort dann als Jungdramatiker mit gesellschaftsumstürzlerischem Anspruch ein Theater mitgegründet hatte, was finanziert war von Otto Kahn, dem Bankier, mit zwei anderen Gleichgesinnten. Und in diesem Theater hat er sowohl seine eigenen Stücke als auch die von Personen wie John Dos Passos aufgeführt und Upton Sinclair. Also das war durchaus hochkarätig, aber am Ende nicht von Erfolg gekrönt, leider.
Wie hat denn New York zu jener Zeit reagiert? Wie waren die bereit für solch ein experimentelles Theater?
Noch nicht ganz, wie scheint. Ich kann kurz etwas lesen aus der Uraufführung eines Stückes 1927 und zwar das Stück Loudspeaker von John Howard Lawson. Und es ist jetzt auch zusammengesetzt aus verschiedenen Zeitungen und aus Beteiligten und aus der Perspektive von John Dos Passos. Loudspeaker ist ein satirisches Epos auf amerikanisches Fälschertum. Keine amerikanische Falschheit wird ausgelassen. Falsche Religion, falsche Romantik, falsche Politik, falsche Nachrichten, falsche Frauen, falscher Schnaps. Variety. Die Handlung. Ein Mann, der sich für das Amt des Gouverneurs von New York bewirbt, besäuft sich und richtet der amerikanischen Öffentlichkeit übers Radio aus, sie möge zum Teufel fahren. Die Bürger halten ihn für einen ehrlichen Mann, also wird er gewählt. Alexander Woolcott, New York World. Das Bühnenbild der Inszenierung von Loudspeaker war derart gewissenhaft exzentrisch, dass nicht so abgeschmacktes wie eine Wand oder eine Decke auch nur einen Augenblick lang geduldet worden wäre. The Bookman rezensiert, wohl wahr. In Loudspeaker treten die Schauspieler über Rutschen und Pisten auf und gehen ebenso ab. Sie galoppieren filigrane grüne Treppchen hinan und hinunter, ohne jede Rücksicht auf die Herzgesundheit. Doch mit all dem, so vermuten wir, will uns der Autor lediglich sagen, dass wir U-Bahnen und Aufzüge haben und zu schnell leben. Wird schon was dran sein, und wenn schon. Dixie Heinz, ein Kritiker, schreibt, es übersteigt die Kräfte des Verfassers dieser Zeilen, ein Bild aus Worten von Loudspeaker zu zeichnen, das das Stück seinen Lesern begreiflich machte. Er hat es doch selbst nicht recht begriffen. Indessen gibt es in den Vereinigten Staaten kein zweites Theater wie dieses, das sich heute das New Playwrights Theater nennt. John Dos Passos schreibt, dass es beim Publikum nicht ankam, war einigermaßen natürlich. Der heftigste Widerwillen gegen alles Neue ist eines der Hauptmerkmale des menschlichen Organismus. Aber wenn man ein neues Theater haben will, hilft alles nichts. Man muss eins hinstellen und hoffen, dass das Publikum sich fange, so gut es eben kann. Wo gehobelt wird, da fallen Späne.
Mit dem Ende des Theaters endet dann auch der zweite Teil im Buch. Und es gibt auch noch einen dritten Teil, der beginnt im Jänner 1921. Da sucht David Salomon Jochelmann um Einbürgerung an. Und er zieht dann mit seinen beiden Töchtern, mit Fanny und Sonia, die sind die Töchter aus zweiter Ehe, nach London. Und über deren Kinder, also fünf von denen, die hat Rachel Cockerell dann noch kennenlernen können, und denen hat sie Erinnerungen entlockt, und das ist jetzt dann eigentlich basierend auf Oral History und was die aus Kindheitstagen noch wussten. Wie hat sich das Leben da so abgespielt, oder wie war die Konstellation in dem Haus?
Die Konstellation war, dass wir eben diese beiden Schwestern hatten, die auch beide in künstlerische Berufe gegangen waren. Also wir haben einmal Fanny, das war eine Dramatikerin. Und wir haben Sonja, eine Violinistin, die in einem Frauenorchester Kinofilme und Theaterstücke begleitet hat. Und beide hatten mehrere Kinder, wobei Fanny mit einem Nichtjuden verheiratet war und Sonja mit Leva, den es sehr nach Jerusalem gezogen hat.
Es war einigermaßen turbulent in dem Haus. Es ist dann auch noch eine weitere Verwandte dazugestoßen, nämlich eben die Emsho Pasche, die zweite, die sie ja davor auch nicht kannten. Die hat sich dann nach dem Krieg noch gemeldet. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich hätte noch eine Frage zur Übersetzungsarbeit. Was mir aufgefallen ist, der sprachliche Ausdruck sehr lebendig war, sehr bildhaft und direkt. Also so, wie man es eigentlich heute in der Berichterstattung nicht mehr kennt. Wie ging es Ihnen da beim Übersetzen? Was war da die Herausforderung oder auch das Vergnügen daran?
Also ich würde mal mit zum Beispiel den Zeitungen anfangen. Als Vorbild diente jetzt für die Übersetzung mir dann teils deutschsprachige Zeitungen, wo dieser Ton, wenn zum Beispiel in diesen farbigen Beschreibungen des Basler Kongresses, diese wilden Zusammenkünfte, dass es natürlich auch in deutschen Tageszeitungen darüber Berichte gab, die ganz ähnlich intensiv beschreiben und diese Angefasstheit der Leute versuchen, möglichst zu entfalten in einem eigentlich ganz normalen Zeitungsbericht über einen Kongress geschehen. Und das macht dann auch Spaß, das anzuverwandeln, diesen Stil des damaligen Journalismus zum Beispiel.
Genau. Die Schwierigkeit bestand vielleicht ein bisschen darin, dass es natürlich sehr konzentriert war. Sie hat natürlich genau die Zeilen genommen, in denen es besonders viel vermittelt wurde. Das heißt, es war immer recht knallig und es gab keine Stellen, an denen man sich wirklich erholen konnte. Also es war immer voll drin. Ich hatte im Gegensatz jetzt zu Cornelius natürlich auch Stellen, in denen es auf mündliche Quellen zurückging, auf Telefonate oder eben auf Gespräche. Gerade mit der Jo hat sie wochenlang telefoniert und sie dann später auch aufgesucht. Das heißt, es sind natürlich sehr lebendige Teile, die einem auch entgegenkommen.
Aber es ist auf jeden Fall die Lebendigkeit total spürbar im Text, sei es jetzt aus den Zeitungsausschnitten oder aus den Interviewsituationen. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Aufwand. Ich kann mir vorstellen, dass auch einige Originalquellen ohnehin auf Deutsch waren, die ja dann für die englische Ausgabe übersetzt wurden. Am besten das Buch lesen, Melting Point endet dann mit der Gründung des Staats Israel und damit auch mit Fragen, die bis heute nicht gelöst wurden, die damals schon gestellt wurden. Ich denke, eine gute Basis, wenn man sich mit dem Judentum auseinandersetzen möchte. Melting Point von Rachel Cockerell, übersetzt von Nina Frey und Cornelius Reiber, erschienen bei Die andere Bibliothek im Aufbau Verlag. Nina, Cornelius, herzlichen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder über rdl.de.
Herzlich willkommen bei Literradio zum abschließenden Gespräch von der Frankfurter Buchmesse 2025, das ich mit Alexander Estis führen darf. Herzlich willkommen.
Danke, danke für die Einladung.
Und das Gespräch geht um den Erzählminiaturenband Fluchten, der in der Edition Mosaik erschienen ist. Und alle, die das Buch jetzt nicht in Händen halten, ist zu sagen, dass es ein bibliophiles, sehr schönes Buch ist, das bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Das merkt man zum Beispiel auch bei der Kurzbiografie vom Autor. Selbst diese liest sich ungewöhnlich, wenn ich kurz zitiere: Fahnenflüchtiger der Philologie, Abtrünniger der Lyrik, Renegat der Großform, Heretiker der Postmoderne. Seine Texte sind Übungen in zeitdiagnostischem Eskapismus. Vielleicht sag du mal zum Titel, der schon das Buch erklärt, was es damit auf sich hat.
Also der Titel Fluchten ist relativ spät entstanden für die Texte, die schon da waren. Und mir ist klar geworden, dass sie dadurch vereint sind, dass sie alle von Fluchtbewegungen, vom Verschwinden, vom sich auflösen von Menschen, Beziehungen und so weiter handeln. Dass das also das verbindende Element ist und damit ja auch gewissermaßen dann der thematische Fluchtpunkt. Natürlich noch ein zusätzlichen Dreh gibt dieser Idee, und generell ist das ein Thema, das mich sehr interessiert, aber ich habe gemerkt, dass das Wort Flucht eben sehr konzentriert ist auf eben das Verständnis Migration in der deutschsprachigen Literaturlandschaft, das natürlich auch durchaus zu Recht, und das ist auch ein Thema, das mich interessiert, aber meine Idee war, an diesem Begriff sehr weit zu fassen und zu schauen, wie kann man das Wort Flucht sonst noch begreifen und fiktional umsetzen und interpretieren und so weiter.
Und das ist eben das Überthema der Miniaturen. Aber vielleicht, bevor wir weiter inhaltlich uns vertiefen, etwas zur Form. Das ist ja eine ganz ungewöhnliche, besondere Form, dieses verknappte, sehr eigentlich in einem Absatz eine Geschichte.
Ja, dazu könnte ich viel sagen, denn ich bin sozusagen auf eine gewisse Weise unfreiwillig zum Botschafter der kleinen Form mutiert mit der Zeit. Nicht, weil ich mir das irgendwie jemals so vorgenommen hatte, sondern ich schon immer Kurzform geschrieben habe mit größter Vorliebe und dann erst feststellen musste nach und nach, dass man es mit den Kurzformen sehr schwer hat im deutschsprachigen Literaturbetrieb, und dass man eigentlich immer, wenn man mit Kurzform rauskommt, publiziert, darauf stößt erstens, dass die großen Verlage das nicht annehmen. Die sagen dann immer, ja, ja, das ist ganz wunderbar, also wenn Sie mal einen Roman schreiben, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Und das Zweite, dass auch das Publikum, die Leserschaft, oft fallen da solche Sätze wie, ganz toll, man kommt auch ein richtiges Buch mal von Ihnen heraus, so als wären Miniaturen, die man über viele Jahre hinweg, an denen man feilt ohne Ende, als wäre das irgendwie weniger wert, so als wäre irgendwie zum Beispiel weiß nicht, Sonaten weniger wert als Opern oder irgendwie so. Und deshalb habe ich sehr viel zu dem Thema zu sagen, aber es ist um auch das etwa, also ich könnte sehr lang über Kurzform reden, aber um es kurz zu machen, es ist für mich die natürlichste Ausdrucksform. Mir liegt das viel mehr als das große Epische. Und ich sehe viele, viele Stärken der Kurzform, gerade auch für unsere, wie es immer so heißt, kurz- und schnelllebige Zeit. Aber ich kann trotzdem sagen, das Schreiben von Kurzform kam vor den Argumenten, die dafür sprechen würden.
Man merkt das auch wirklich an, dass das deine Form ist. Also, dass du dich da wohlfühlst und dass du auch zeigst, was die, also wirklich vorführst, die Breite und alle Möglichkeiten, die in dieser Form drinnen stecken. Eben auch diese Offenheit, die da drin ist.
Ja, ich glaube, das ist, gehört eben auch zu den Stärken der Kurzform. Sie kann innerhalb eines, sozusagen mit diesem anthologischen Prinzip, also viele kleine Texte vereint, kann man eine unglaubliche Buntheit herstellen, eine Vielfalt, auch stilistisch völlig divergente, heterogene Dinge aneinandersetzen, was so in der Art, in der Großform sicher auch experimentell möglich wird, ist und gemacht wird, aber auf eine ganz andere Weise. Also ich glaube, hier gibt es eine Möglichkeit zu einem Mosaik, das natürlich witzigerweise zum Verlagsnamen passt, eine Möglichkeit, die so sonst schwer herzustellen ist in der Literatur.
Und wenn wir jetzt inhaltlich, also eben Mosaik passt wirklich sehr gut in dem Fall, aber inhaltlich eben das Überthema Fluchten, beim Lesen habe ich mir gedacht, also dass man auch verschiedene Aspekte zu dem Thema oder Fragen, denen du nachgehst, also man kann fluchten, wohin, wovor und wie. Mhm. Das wären so die drei Fragen, wie man da ein bisschen auch die Breite der inhaltlichen Vielfalt zeigt. Eben, wohin fliehen die Figuren?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also das geht sozusagen von der klassischen Flucht etwa aus dem Kriegsgebiet in ein friedliches Land bis hin sozusagen oder über die Kreisbewegung vom Ursprungsort über mehrere Orte hinweg wieder zurück an den Anfangsort bis hin zur kompletten Auflösung oder zum Verschwinden in einem schwarzen Loch oder völlig abstrusen wären Sachen, von denen ich auch nicht weiß, wie ich drauf gekommen bin, ehrlich gesagt.
Auch ganz schön. Also es gibt auch dieses Reale und es gibt immer wieder ins Fantastische. Und es gibt zwei, die ähnlich sind. Das eine ist gleich am Anfang, das Verschwinden im Buch. Also, dass man in einer Bibliothek kann man sich verlaufen, aber in einem Buch kann man verschwinden. Und dann, was mir auch besonders gut gefallen hat, das ins Bild setzen, also ins Bild malen, dass man sich selbst hineinmalt und dann quasi die Dimension wechselt oder die.
Ja, du hast jetzt natürlich sozusagen die etwas metafiktionalen Texte erwähnen, die hier drin vorkommen, die sozusagen auch ein bisschen programmatisch sind für das Buch.
Und das Gleiche, also dieses Reale mit Fiktivem verbindet, was eben alles ganz logisch aufgeht, ineinander aufgeht in diesem Buch, ist auch beim Wovor. Also da gibt es eben dieses Fliehen vor Menschen, Situationen, vor Verfolgung, Krieg. Und dann aber auch eine etwas längere Erzählung, da gibt es einen tyrannischen Hausmeister.
Ja.
Oder auch vor Verantwortung, Klimawandel. Und eine Geschichte, die wieder so metafiktional ist, ist das Umgekehrte, dass eine Figur aus der Fiktion in die Wirklichkeit flieht.
Ja, also genau, das ist so ein bisschen der Rahmen auch des Buchs, dieses Metafiktionale, weil es natürlich auch mir immer wieder um diesen Gedanken ging. Eskapismus steht ja auch da schon drin, sozusagen, inwieweit flieht man eigentlich vor der Welt, wenn man liest in die Lektüre, inwieweit flieht man umgekehrt, wenn man zurückkehrt in die reale Welt oder nicht mehr weiterlesen will und so weiter. Darüber habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, aber am ehesten dann tatsächlich bei der Zusammenstellung des Buchs, wo ich auch erwähnen will, dass meine Lektorin Felicitas Biller von der Edition Mosaik ein Löwenanteil hat an der Ordnung, die mir immer sehr, sehr schwer fällt, weil es für mich irgendwie so ein Mosaik ist und ich kann es nicht in eine lineare Ordnung bringen. Und sie hat mir da sehr geholfen.
Wenn wir zur Reihung und Ordnung kommen, vielleicht, was ich noch nicht erwähnt habe, dass das Buch auch Grafiken enthält von Nikolai Estis. Mhm. Wie sind die entstanden? Waren die Reaktionen auf deine Texte oder gab es die vorher schon?
Ja, also das sind genau genommen Fragmente aus Gemälden meines Vaters, der bildender Künstler ist, und es war etwas experimentell. Es sind sowohl Arbeiten da drin zum Einsatz gekommen, die schon vorher bestanden haben, als auch solche, die er extra gemacht hat für das Buch. Wir haben also, als wir über das Buch nachgedacht haben, mit dem Verlag, mit der Designerin Sarah Oswald, die sich sehr viel Gedanken auch gemacht hat darüber, haben wir entschieden, wir machen etwas ganz Mutiges. Wir zerschneiden diese Gemälde, das sind eigentlich große Gemälde, wir zerschneiden sie auf sehr verrückte Weise, und das war zunächst mal natürlich für meinen Vater etwas schwierig zu akzeptieren, aber dann fand er es irgendwann gut. Das Schöne ist eben, man kann dieses Buch auch dank des offenen Buchrückens komplett aufschlagen, kann man sozusagen, hat man eine vollwertige Grafik vor sich, und ja, also das war so die Idee dessen, aber es sind wirklich sehr zerschnipselte, zerschnittene Fragmente, und das finde ich daran auch sehr reizvoll.
Möchtest du, weil du schon im Buch blätterst, vielleicht eine kurze Leseprobe?
Ja, gerne. Das stellt mich natürlich wie immer vor die schwere Wahl, auch ob man jetzt einen ernsten oder einen eher heiteren Text liest oder welchen genau davon. Vielleicht lese ich einfach mal diesen ganz, ganz kurzen Text, der heißt Elch Menschen. Den lese ich ganz oft zum Schluss von Lesungen. Elch Menschen. In den Gegenden des Nordens glauben viele Einheimische an die Existenz von Elchmenschen. Diesen Glauben kann ihnen niemand ausreden. Manche behaupten sogar, früher selbst Elchmenschen gewesen zu sein, sich dann aber für eine bürgerliche Lebensführung entschieden und das Geweih abgeworfen zu haben. Ja, das war's schon.
Wenn du jetzt was Lustiges gelesen hast, es gibt eben, das Humor ist bei dir ganz wichtig, aber es sind eben auch sehr ernste Gedichte, was dann die Verbindung wäre in der Kurzerzählung über Aaron Applezweig, wo es um jüdischen Witz geht, wo es eben um die Zeit des Nationalsozialismus geht, und ernst auch, also das Buch ist eben 23 erschienen. Und man muss sagen, hat an Aktualität eigentlich nur, also ist nicht verloren, sondern im Gegenteil, es ist noch aktueller geworden. In verschiedenen, also wenn man den Kiew, den Ukraine-Krieg, da gibt es auch Bezüge dazu. Und wenn wir jetzt schon vorher Nationalsozialismus erwähnt haben, da gibt es das auch über die Generationen, dass im Zweiten Weltkrieg eben die Großmutter und jetzt die Enkelin wieder fliehen muss.
Ja. Das kann ich vielleicht gerne auch vorlesen, den Abschnitt, und dann kann ich ein bisschen was dazu sagen. Ja? Ruß. Sonntagmorgen beginnt der Krieg. Als in Kiew die Bomben fallen, laufen alle zum Botanischen Garten, denn jemand hatte gesagt, man müsse sich unter Bäumen verstecken. Polja neigt sich schützend über ihre Kinder, als könne sie die Bomben abwenden. Oben schneiden die Suchscheinwerfer in den Himmel, oben irrlichtern die Flieger. Dann setzt Polja mit ihren Kindern in einem Schiff nach Dnipropetrovsk über. Auf dem dortigen Frachtenbahnhof steigen sie in einen Zug in offene Güterwagen, bestimmt für den Kohletransport. Der schwarze Staub wirbelt auf, von den Wänden, vom Boden, alles ist bedeckt von Ruß, jede Faser, jede Hautfalte, jede Pore. Und es ist, als würde dieser Ruß nie wieder abgehen. Nicht von ihnen, nicht von ihren Kindern, nicht ihren Kindeskindern. Und schon Donnerstagmorgen beginnt wieder der Krieg, und als in Kiew die Bomben fallen, steigt Polas Urenkelin in den Zug. Ja, also der Hintergrund ist zunächst mal, wie du ganz richtig sagtest, dass während, also ich habe nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs an der Zusammenstellung des Buches gearbeitet. Die Texte waren aber schon weitestgehend fertig. Mir war aber irgendwie klar, ich kann dieses Buch und dieses Thema nicht in dem Moment bringen, ohne dass auch diese Situation irgendwie reflektiert wird. Nicht, weil ich irgendwie unbedingt aktuell sein will, sondern weil das ein Thema war, das mich aufgrund meiner familiären Wurzeln, die gewissermaßen sowohl in der Ukraine als auch in Russland liegen, einfach komplett aus allen anderen Zusammenhängen herausgerissen hat und ich sowieso nicht kaum literarisch gearbeitet habe in der Zeit, sondern nur journalistisch gerade zu dem Thema. Und das war das Erste, was ich dann wieder literarisch gemacht habe, sozusagen dieses Buch zu ordnen. Und dann habe ich einige Texte hineingebracht, die ich aus meiner journalistischen Arbeit, sagen zum Beispiel den Sennenhund, eine Geschichte, die mir eine junge Frau erzählt hat, die aus der Ukraine geflohen ist in die Schweiz und ihren Hund zurücklassen musste. Genau, das war so eine Serie, die ich gemacht habe über Flüchtlinge mit Tieren. Und dieser Text, nun Ruß, der kommt tatsächlich, das ist auch ein halbwegs dokumentarischer, natürlich sehr verknappter und abstrahierter Text, aber der ist tatsächlich aus meiner eigenen Familiengeschichte und Polja ist meine Großmutter und die ältere Polja, da geht es also um den Zweiten Weltkrieg, und die andere Polja ist meine Nichte, die also sozusagen in einer schrecklichen Wiederkehr der Geschichte dann auch aus Kiew fliehen musste, nur eben diesmal in die andere Richtung.
Und auch ernstes Thema ist Klimawandel, wo es das aber etwas humorvoll gebracht wird, weil erzählt wird, dass immer geflohen wird und am Ende fliehen sie wieder zurück. Mhm. Also und stellen Ventilatoren auf, die als Windmühlen verstanden werden.
Ja, das ist eine etwas absurde oder sehr absurde Geschichte. Ich habe auch keine Ahnung, was man damit machen soll. Wahrscheinlich ist es ein Ausdruck der Irritation und des Unwissens, wie man mit diesem Problem generell umgehen soll. Und das schlägt sich dann auch in diesem Text nieder. Man denkt, ja, irgendwo diese Windmühlen, die haben natürlich diesen Umweltaspekt, aber irgendwie scheint es nicht so, als würden die uns retten. Und wenn man sich vorstellt, die wären große Ventilatoren, wird einen irgendwie vielleicht wohler zumute, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht so eine Art literarische Beruhigung und eben auch eine Art literarischer Eskapismus, der zwar das Problem nicht verdeckt, aber natürlich auch nicht löst.
Und wenn du vorher zu dem Ukraine-Thema, um nochmal zurückzukommen, gesagt hast, dass du da aus deinem journalistischen Schreiben geschöpft hast und da aus den Berichten was Literarisches gemacht hast, wie ist das generell bei dir, das literarische Schreiben, auch Witz bei dir, also Humor ist ganz wichtig, wie fließt das ineinander, ist das inwiefern ist es getrennt oder nicht?
Ja, es fließt durchaus ineinander. Also ich würde sagen, ich schreibe viele journalistische Texte, so wie ein Autor, ein literarischer Autor ihn schreiben würde. Das ist oft auch sehr schlecht für die Zeitungsarbeit, weil das ewig dauert oder zum Teil auch gar nicht ans Ende kommt. Aber es gibt eben natürlich einen speziellen Anstrich, der vielleicht jetzt in der Medienlandschaft nicht so, also eben bei Gastautoren dann eher vorhanden ist. Ich bin natürlich kein Profi-Journalist und gehe das eben so als Literat, als Schriftsteller an, obwohl sich meine journalistische Tätigkeit sehr stark erweitert hat. Das hat aber tatsächlich mit bestimmten Entwicklungen und Ereignissen zu tun, die mich sozusagen gezwungen haben oder wo ich mich irgendwie dem nicht verwehren konnte, das anders als literarisch noch zu bearbeiten und aufzunehmen. Aber grundsätzlich geht das durchaus ineinander über. Es gibt dann wieder Bücher, literarische Bücher, die wie hier in den Fluchten, wo Texte einen dokumentarischen und journalistischen Hintergrund haben gewissermaßen.
Auch was ein Motiv ist, was in mehreren Kurzminiaturen vorkommt, ist ein Sprung in der Perspektive, was dann auch viel Witz ist. Aber es geht schon, dass es dieses literarische Schreiben eigentlich ein Einfühlen ist. Eben ich meine da jetzt die eine Geschichte mit dem Zoowärter, der sich dann so identifiziert, dass er eigentlich dann die Besucher schon anknurrt.
Ja.
Oder eben die andere, die zweite Erzählung, der Künstlerresidenz, der auf ein Gefängnis blickt und dann sich vorstellt, wie es drüben ist, und im letzten Absatz springt es dann und man hat wirklich getauscht, Platz getauscht.
Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Vielleicht weißt du auch, worauf dieser Text referiert. Ich habe dieses Buch fertig geschrieben, als ich in einer Residenz war in, heißt das denn nochmal, da muss, heißt das Stein, oder? Stein ist ein kleiner Ort in Oberösterreich, glaube ich. Ja, jetzt bin ich ein bisschen, habe ich nicht mehr, selbst nicht mehr so gut in Erinnerung. Also es ist auf jeden Fall eine, also es gibt dort ein Literaturhaus und eine Residency, und man blickt aus diesem Haus direkt auf ein Hochsicherheitsgefängnis. Also es ist genau gegenüber, nee, Niederösterreich ist das, genau. Und das heißt, ich habe genau dort an dem Buch gearbeitet und tatsächlich aus dem Fenster immer auf dieses Gefängnis geblickt. Und da hing auch ein Schild darunter, dass man das nicht fotografieren und nicht filmen darf. Und das hat mich natürlich provoziert, irgendwie das dann
zu schreiben.
Literarisch das sozusagen trotzdem zu dokumentieren. Und ich finde natürlich auch dieses, das ist ja das, worum es auch in dem Text geht, sozusagen dieses diesen Freiheitskontrast, also dass ich hier irgendwie extrem, wie man heutzutage sagen würde, privilegierte, mit enormer Freiheit ausgestattete Menschen einen Monat lang sich aufhalten, alles machen können, was sie wollen. Das sind tatsächlich auch bildende Künstler. Man sieht, dass die verrücktesten Sachen dort machen, und gegenüber sitzen Leute, die halt extrem eingeschränkt sind in ihrer Freiheit. Nicht, dass ich sagen würde, man muss die alle freilassen, aber das ist einfach, dieser Kontrast hat mich irgendwie beschäftigt und auf eine gewisse Weise auch fasziniert, weil man wirklich das Gefühl hat, man kann jeweils in die Fenster des anderen Gebäudes blicken.
Du hast auch mitgebracht deine zwei neuesten Bücher, weil wir noch ein bisschen die Verbindungslinien
verfolgen. Ja, sehr gerne. Du hast die Fäden ja sehr schön sozusagen schon aufgemacht. Also das eine Buch, du sagtest, es gibt hier in den Fluchten einen Text, wo es sich um den jüdischen, also der um den jüdischen Humor sich dreht. Dieser Text wurde zur Grundlage eines längeren Textes, der dann in dieses neue Buch Eingang gefunden hat. Das Buch heißt Am Anfang war Schmonzes und ist jetzt gerade im Satyr Verlag erschienen. Das sind auch kurze Texte, wobei sie teilweise etwas länger sind als die im Buch Fluchten, aber manche sind auch sehr kurz, wie ich jetzt gerade auch wieder sehe. Also jedenfalls, das sind größtenteils sind das Texte, die ich sozusagen als Lesungstexte konzipiert habe und ich mit einem Trio, mit dem ich zusammenarbeite, als Texte für die Bühne eigentlich geschrieben habe. Sie sind aber auch in der Zeitung erschienen als Kolumnen, aber eigentlich sind das keine klassischen Kolumnen, sondern kurze satirische, literarische Texte, die sich alle um die jüdische Lebenswelt oder auch jüdische Tradition, jüdischen Witz und manchmal auch sozusagen die stereotype Übertreibung des Ganzen drehen, und natürlich auch um Antisemitismus. Und das zweite ist Schergenstaat Russland, Ideologie, Propaganda, Repression und Widerstand. Das ist also ein Sachbuch, es ist letztlich eine Sammlung der Essays, die ich über die Entwicklung in Russland geschrieben habe, seit Beginn der russischen Invasion. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Auf die Arbeit habe ich mich dann ab Februar 2022 sehr stark konzentriert. Und das ist sozusagen eine Zusammenfassung der Texte, die sich mit Russland und den gesellschaftlichen, kulturellen und ideologischen Entwicklungen dort befassen. Das ist auch gerade erst frisch erschienen.
Also du bist ja schon ein sehr engagierter Autor. Kann Literatur etwas bewirken, oder siehst du da Aufgaben? Also wenn du meinst, du hast dieses Buch eben als Reaktion drauf geschrieben, ist schon...
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich selbst als engagierten Autor bezeichnen würde. Ich mache das eher aus einem inneren Druck heraus, wenn ich sehe, diese Themen gehen mich an, und das ist bei diesen Themen tatsächlich so, dass ich mich den, ja, selbst wenn ich gewollt hätte, nicht hätte verwehren können, einfach schon aus dem familiären und aus dem Bekanntenkreis, aber auch aufgrund der eigenen Lebensrealität. Das heißt, ich habe da einen inneren Drang gefühlt, den ich nicht anders, und da ich jetzt irgendwie weder Politiker bin, noch, keine Ahnung, Waffen entwickeln kann, noch die Friedensverhandlungen führen, noch sonstiges, ist das sozusagen mein einziges Instrument, mit Dingen umzugehen. Und welche Form das jeweils annimmt, das kommt dann eben darauf an. Also ich hatte das Gefühl, ich kann mich jetzt durch diesen Geschehnissen, diese Entwicklungen in Russland nicht mehr literarisch, ich habe ja zwei andere Bücher gemacht, aber ich kann mir jetzt mich nicht mehr literarisch nähern und die auch nicht in dieser Geschwindigkeit, in der sich die Wandlung vollzieht, das erfordert ein anderes, einen anderen Zugriff, und so kam es dazu, dass ich sehr viel journalistisch oder eben jetzt in Form eines Sachbuchs das angegangen bin.
Du hast eben bei den literarischen, wahrscheinlich die Parasitenpresse, die genau. Russische Seele.
Genau, das Handwörterbuch der russischen Seele, das ist entstanden vor dem Beginn des Kriegs und damit auch vor diesen drastischen gesellschaftlichen und politischen Wandlungen in Russland.
Und das ist auch ein, also schon da hast du auch den mit dem Humor sehr stark, ja. Also das, was immer, also dass du das auch sehr als entlarvendes Mittel verwendest und als entwaffnend gleichzeitig auch.
Ja, das, wenn du das so siehst, dann freut es mich sehr, denn das ist genau, also nicht, dass ich das sozusagen auch irgendwie ganz bewusst einsetze, dass ich sage, ich nutze jetzt den Humor, um etwas zu entlarven, also es ist einfach meine Umgangsweise damit, weil ich das Gefühl habe, manchen Dingen ist nicht mehr anders beizukommen. Ich habe zum Beispiel vor einem halben Jahr oder so einen Artikel in der Zeit geschrieben, wo es um Donald Trump ging und eigentlich auch mit der Botschaft, ich weiß nicht, wie man damit noch umgehen soll, außer indem man drüber lacht, weil es derart absurd und hochgradig verstörend ist, dass eigentlich nur noch die Satire, der Humor und das Lachen dem gerecht werden können, diesem Grad an Abstrusität der Wirklichkeit.
Und noch ganz kurz, woran schreibst du jetzt gerade? Schreibst du wieder literarisch oder ist es immer noch journalistisch?
Es ist beides gemischt. Ich muss sagen, im Moment habe ich viel skizziert, einfach viel nachgedacht. Ich habe weniger journalistisch gearbeitet in den letzten Monaten, weil so ein bisschen auch durch dieses Buch eine kleine Bilanz da ist und ich neu überlegen muss. Man hat dann das Gefühl, man hat sich ein bisschen ausgeschrieben. Ich habe, ich weiß nicht, 40 Artikel vielleicht zum Thema Russland geschrieben, und da muss man überlegen, aus meiner Sicht, da ich eben ja nicht einfach lebenslang Berufsjournalist bin oder sein will, was möchte ich damit tun und wie möchte ich damit weiter verfahren. Also ich kehre natürlich immer wieder zum literarischen Schreiben zurück und das ist für mich die Hauptsache, aber ich möchte trotzdem natürlich auch journalistisch und feuilletonistisch weiter arbeiten. Das läuft so nebeneinander.
Dann freuen wir uns schon auf das nächste Buch, das am Entstehen ist und wahrscheinlich vielleicht wieder kurz vorm...
Ja, also zunächst steht jetzt, glaube ich, als allernächstes ein Theaterstück tatsächlich an, weil das schon im Frühjahr aufgeführt werden soll, aber noch nicht mal groß begonnen ist. Ich glaube, die ersten drei Szenen sind. Aber es besteht auch so kleine Szenen, insofern ist es auch eine Art gebündelte Kurzform.
Jetzt einmal zum große Leseempfehlung Fluchten, Alexander Estis bei der Edition Mosaik und eben alle weiteren Bücher von dir. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für das wirklich sehr, sehr schöne und so gut vorbereitete und geführte Gespräch. Danke.
Danke.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Das war Literadio vom österreichischen Literadio-Kollektiv. Hier seid ihr bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder rdl.de. Ab dem 5. Januar gibt's an dieser Stelle wieder die gewohnten Abendmagazine.